ARD.
Hello everyone and herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen. Und natürlich gäbe es für die neue Folge eine ganze Reihe von internationalen Entwicklungen der vergangenen Tage, auf die wir blicken könnten. Zum Beispiel, dass Donald Trump nun erstmal die Nase voll zu haben scheint von Wladimir Putin. Er hat wohl das Gefühl, er hat sich lang genug an der Nase herumführen lassen, was einen Waffenstillstand mit der Ukraine und zwischen Russland und der Ukraine betrifft. Und Trump unterstützt vorerst, muss man zumindest sagen, wieder die Ukraine mit einem Deal, bei dem vor allem die Europäer für neue Waffensysteme bezahlen sollen. Also das wäre beispielsweise ein Thema.
Oder ein anderes Thema wäre, dass die 3 Monate Fristverlängerung für den Zollstreit zwischen den USA und der EU verstrichen sind letzte Woche und das ohne eine Einigung. Also es gab dann mal wieder eine Verlängerung bis die 1. August, aber wie das dann weitergeht, ja, mal sehen.
Absolut, das wäre eben auch ein großes Thema, wobei ich an der Stelle gleich etwas einfügen würde, denn vergangene Woche gab es die Meldung, dass die USA im 2. Quartal ein Plus von 50 Milliarden US-Dollar an Zolleinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gemacht haben. Das ist etwas, was Trump dann natürlich verkauft. Guck mal, wie sehr meine Politik hier Geld in unsere Kassen, die Staatskasse spült. Es übersieht aber natürlich vollkommen, dass diese Zölle, dieses Geld in erster Linie auch von US-amerikanischen Firmen und von Privatkunden, die Dinge importieren, bezahlt werden, wodurch es im Prinzip nichts anderes als eine versteckte Steuererhöhung ist, die die Amerikanerinnen und amerikanischen Kunden und Kundinnen in erster Linie zahlen müssen.
Ja, America first.
Ja, genau, die zahlen zuerst.
Tatsächlich.
Aber das ja, wird irgendwie, scheint das nicht so im Gespräch zu sein. Er verkauft es nach vorne und die Rechnung wird aber hinten gemacht. Egal, ihr seht, es gäbe eine Menge auch in diesen Bereichen, diesen internationalen Themen zu besprechen. Aber für die heutige Folge wollen wir uns auf zwei innenpolitische Themen konzentrieren. Und das ist zum einen ein Thema, das wir schon länger auch auf dem Zettel haben und es immer wieder Anlässe gab. Jetzt hat sich einiges zusammengesammelt, nämlich Trumps Feldzug gegen die Medien. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Schwerpunkt dieser Folge
ist der Fall Epstein. Und das ist ein Name, das ihr vielleicht gehört habt in die letzte Zeit. Wer ist dieser Mann und warum ist er ein Problem für Donald Trump?
Fangen wir aber an mit dem Medienthema. Da scheint Trump ja zuletzt ziemlich, wenn man so will, erfolgreich zu sein bei diesem Feldzug gegen die Medien, der ja auch als Feinde des Volkes bezeichnet, unliebsame Medien aus dem Pressekorps des Weißen Hauses ausschließt und immer wieder angeht und auch beschimpft buchstäblich. Aber da sind jetzt tatsächlich einige Entwicklungen in den letzten Tagen, in der letzten Woche passiert, wo man sagen könnte, auch da läuft es anscheinend zumindest für ihn. Und das eine ist, dass der Kongress vergangene Woche ein Gesetz verabschiedet hat, ging durch beide Kammern, den Senat und das House of Representatives, das ein großes Kürzungspaket ist sozusagen.
Ja, Trump muss irgendwie für die Steuersenkung bezahlen und muss dann ein bisschen Geld sparen. Und hat er das dann gemacht in diesem Paket, wo er 1,2 Milliarden Dollar wegnimmt von öffentlich Medien, von PBS und NPR, National Public Radio. Und die verlieren jetzt eine Menge, besonders der PBS, der Fernsehsender, von ihrem Programmgeld. Und das würden wir sehen in der kommenden Monate, was das bedeutet. Das ist manchmal die einzige Art für diese Communities in Alaska zum Beispiel, die sehr, sehr rural sind, sehr ländlich sind, das ist die einzige Art, die haben zu kommunizieren. Manchmal ist es ein bisschen wie eine, ne, so Nachrichten zwischen Nachbarn. Hey, ich will was verkaufen oder hey, ich suche jemand oder hey, es gibt einen Flohmarkt am Samstag, alle sollen hinkommen und das ist eine Art zu kommunizieren und das wird ohne diese Unterstützung von Kongress, also für manche, also komplett dann geschlossen.
Das betrifft also National Public Radio, NPR, und PBS, Public Broadcasting Services, das Fernsehen, das öffentliche in den USA.
PBS ist ein Synonym für zum Beispiel Sesamstraße. Also jedes Kind in die USA ist aufgewachsen mit Big Bird und Und Cookie Monster und die ganze Charakter da, wo wir haben angefangen zu lesen mit diesem Programm. Also es hat wirklich, also es ist auch Doku-Films und auch NewsHour, also wichtige Sendung. Also es ist nicht so groß wie hier in Deutschland, wie öffentlich-rechtlich, aber hat auf jeden Fall eine weitreiche überall in die USA.
Genau, also noch werden die Lichter nicht ausgehen in der Sesamstraße und in anderen Dingen. Aber es sind ein paar Aspekte dabei. Das eine beispielsweise ist, dass das etwas ist, was konservative republikanische Politiker eben auch schon seit langem fordern. Eben die sagen, der Vorwurf ist, dass die öffentlichen Medien eben einen demokratischen Bias haben, also zu sehr voreingenommen sind, von einer linksliberalen Agenda ausgehend. Das ist der Vorwurf. Insofern ist das quasi ein Signal, seht her, den stutze ich jetzt die Flügel. Das Zweite, was dahinter steckt, ist aber, gut, NPR und PBS werden in erster Linie durch Stiftungen und durch Spenden finanziert. Also das ist jetzt nur ein Bruchteil. Und dennoch kann das gravierende Auswirkungen auf die Programmgestaltung haben von gerade PBS und NPR in den ländlichen Regionen.
Wir würden erstmal sehen in die kommenden Monate. Aber besonders, wie du sagtest, in die Regionalsender wird das sehr große Konsequenzen haben. Also man hat schon gesehen, dieser Trend in die USA, ich glaube auch hier in Deutschland, dass die kleine Zeitungen zum Beispiel, die regional oder
lokale
die
Presse,
die schließen oder sind gekauft von einer größeren und deswegen haben nicht mehr der Charakter von früher, wo es war viel berichtet über so der local Highschool-Fußballmannschaft oder was passiert in die Communities. Und das wird dann durch dieses Gesetz ausfallen für vielen. Also, und das ist, das wissen auch viele Republikaner, die kommen aus dieser Gegend und die haben sogar, bevor die dafür zugestimmt haben, die haben auch Zweifel geäußert und haben auch gesagt, dass sie haben Angst, wenn es um diese kleine Regionalsender geht. Insofern, das ist ganz genau bewusst und manche haben auch gesagt, dass wir finden eine andere Lösung, sodass die weiter arbeiten können, weiter senden können, aber
die Medienvielfalt, gerade in den ländlichen Regionen, wie du sagst, in Alaska oder in den Reservations in South Dakota war eine Kontroverse darüber. Die leidet darunter, noch mehr in einem weiteren Maße, absolut. Und
auch in Mercer, Wisconsin, so wo meine Mutter wohnt zum Beispiel. Also es ist eine sehr wichtige Quelle für Informationen, besonders für die Region. Und die würden die große Verlierer von diesem Gesetz sein.
Und ich jetzt, na gut, als Journalist des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland sehe das natürlich auch nochmal kritisch, weil es eben zeigt, was für ein hohes Gut das auch in Deutschland ist, dass die Politik, die Regierung in erster Linie, aber die Regierungspartei in diesem Fall, keinen solchen Zugriff hat wie in den USA jetzt auf die Finanzierung des öffentlichen Rundfunks. Also diese Unabhängigkeit, diese finanzielle, also die politische einerseits, aber die finanzielle auch, das ist schon wirklich ein hohes Gut, denn wir sehen, dass eben in den USA das möglich ist. In Deutschland wird natürlich auch gestritten über den Rundfunkbeitrag. Und auch da versucht die Politik ja in vielen Feldern, da haben wir gesehen, dass Landtage das jetzt noch nicht verabschiedet haben. Es wird gerade vor dem Verfassungsgericht in Karlsruhe gestritten darum, weil sich eben einige Landtage gegen die Empfehlung der unabhängigen Kommission für den Rundfunkbeitrag sich geweigert haben. Und das wird jetzt ausgefochten. In den USA ist das kein Thema in dem Sinne, sondern es ist möglich, durch dieses Kürzungsgesetz da direkten Zugriff zu haben. Das ist das eine Problem, eben die Unabhängigkeit daher. Aber gleichzeitig, und das war ein Problem, glaube ich, auch für viele Republikaner bei dieser Abstimmung, die dann, wie du sagtest, letztlich durchgegangen ist, aber die Unabhängigkeit auch in der Haushaltsgestaltung des Kongresses, die haben quasi umgesetzt, was die Exekutive, was Trump gesagt hat, er gerne hätte als Kürzung.
Das ist
ungewöhnlich eigentlich.
Das ist die Rolle von Kongress, das ist ihr Job. Die haben die halten die Purse Strings sozusagen. Also die haben Kontrolle über den Haushalt, über das Budget. Und das war auch nicht nur für Demokraten, aber für viele Republikaner problematisch in diesem Sinne, dass die haben ihre Macht weggegeben, dass sie haben ihre Verantwortung an Trump gegeben. Aber wir haben gesehen, auch durch die Big Beautiful Bill, wie man das nennt, was Trump will, kann er, weil er die Mehrheit in beider Häuser der Kongress irgendwie durchboxen, auch wenn viele Republikaner, seine eigene Partei, sagt, dass das ist nicht gut für meinen Wahlkreis, ich würde Probleme haben nächstes Jahr in der Zwischenwahlkampf, das will ich nicht machen, aber dann am Ende geht das durch. Aber es ist nicht nur in der Kongress, dass wir sehen eine Einschränkung von Pressefreiheit. Aber auch Trump hat gewonnen wieder gegen eine von die drei großen Sender in die USA, CBS. Das ist zusammen mit NBC und ABC ein von den drei großen. Und es gab in die letzte Woche einen Vergleich. CBS hat einem Vergleich zugestimmt für 16 Millionen Dollar wegen einer Klage von Trump. Er sagt, dass letztes Jahr in der Wahlkampfzeit hat CBS in ein Interview mit Kamala Harris, der damalige demokratische Kandidaten, dass sie haben das geschnitten in eine Art, dass Harris geholfen hat. Dass der Interview war nicht gezeigt, wie es komplett war. Und die wollten Harris helfen. Und deswegen haben die das anders geschnitten, anders gezeigt, sodass das positiv war für Harris.
Und das ist natürlich ein schwerer Eingriff auch in die journalistische Freiheit. Denn dass Interviews gekürzt werden, beziehungsweise dann eben auch redigiert, bestimmte O-Töne, natürlich nicht verfälscht, das darf auf keinen Fall passieren, also nicht aus dem Kontext gerissen, aber natürlich kann man nicht das ganze halbstündige Interview zeigen, das guckt sich ja dann auch keiner an, sondern man hat, das ist die redaktionelle Freiheit des Gewichtens und Aussortierens und das ist absolut Usus.
Ja, muss man sagen, wenn wir deine Doku-Films gedreht haben, also mein Vater und ich haben stundenlang geredet und was dann, man gesehen hat in der Film war, vielleicht 5 bis 10 Minuten.
Die Essenz, also das Zentrale, die wichtigsten Aussagen kommen dann in den Beitrag oder die entscheidenden Passagen.
Oder manchmal haben wir uns wiederholt, oftmals und anders gesagt, aber die gleiche Frage geantwortet oder in die gleiche Sinne. Insofern, das ist der Job von der Journalist, auch die Essenz rauszuholen und das zu präsentieren. Und das ist, was die gemacht haben, sagen die Journalisten und CBS. Und eigentlich, also die hatten ziemlich gute Chancen, auch vor ein Gericht gegen diese Klage zu gewinnen. So, warum haben sie dann diese Vergleich?
Das ist das Interessante dabei, nämlich es wäre eben auch die normale Praxis im Umgang dessen. Und ich glaube, sie hätten gute Chancen gehabt, da eben auch in eine Gerichtsverhandlung zu gehen und zu sagen, versucht doch dagegen zu klagen. Aber CBS News hat dann, oder CBS, der Sender, hat zurückgezogen. Aber der große Verdacht, der da im Raum steht, ist, dass das gemacht wurde, dieser Vergleich, der dann gezogen wurde, die 16 Millionen, die dann nicht an Trump persönlich, sondern an seine künftige Presidential Library gehen soll, dass das gemacht wurde, um einen großen Medienfusionsdeal nicht zu gefährden. Der Mutterkonzern von CBS, Paramount, will fusionieren mit einem anderen Konzern, Skydance Media. Und dafür braucht es die Zustimmung der Trump-Regierung bei dieser Größenordnung. Und da wollte man wohl offensichtlich so ein bisschen, ja, das Ganze, man könnte es nennen, schmieren. Ja. Also das ist zumindest das Bild, das sich so aufdrängt. Natürlich sagt CBS oder Paramount vielmehr, sagt nein, hat damit nichts zu tun. Und trotzdem fragt man sich, warum CBS News das eingegangen ist. Die Chefin von CBS News, Wendy McMahon, und der Producer von 60 Minutes, also dem Programm, in dessen Rahmen dieses Interview geführt worden war mit Kamala Harris, die haben sich da klar gegen ausgesprochen. Die haben gesagt, das komprimiert unsere journalistische Unabhängigkeit. Da ziehen wir buchstäblich den Schwanz ein und wer soll uns dann in Zukunft vertrauen und glauben? Und die sind daraufhin dann auch zurückgetreten. Die haben gesagt, das können wir so nicht mitgehen mit unserer journalistischen Integrität. Und ja, das ist trotzdem unterm Strich 16 Millionen für Trumps Library. Und es ist wirklich ein Vorgehen, das wir aber auch, also das A, fragwürdig ist. Wobei ich mich auch frage, warum Trump da überhaupt noch dran festgehalten hat. Er hat doch die Wahl gewonnen. Ja? Warum muss er da noch ein Interview mit Kamala Harris, in dem er CBS News vorwirft, das quasi so frisiert zu haben, dass Harris da positiver erscheint, überhaupt noch? Warum hat er es nicht fallen gelassen? Aber er kann da nicht aus seiner Haut, glaube ich. Aber es scheint eben auch zu zeigen, dass er damit durchkommt, Erfolg hat. Denn es gab ja schon mal einen Vergleich, den ein anderer großer Sender, ABC, gezogen hat vor einem halben Jahr. Auch 16 Millionen, mehr oder weniger, selbe Summe, selbe Größenordnung. Da war der Vorwurf, dass eine Verleumdungsklage, dass Stephanopoulos, der Journalist, quasi einen Vorwurf in den Mund genommen hat, dass er gesagt hat, er sei ja wegen einer Vergewaltigung verklagt worden gegen eine Journalistin. Und in Wirklichkeit, das ist ein bisschen jetzt Haarspalterei, ist das Urteil, dass es wegen sexueller Nötigung war. Aber auch da kann man sagen, es ist ja nicht komplett aus der Luft gezogen. Also diese Verleumdungsklage hätte auch große Chancen für ABC gehabt, eigentlich durchzugehen und das für ABC zu gewinnen. Und trotzdem hat man da diesen Vergleich gezogen, um eben nicht, ja, warum? Um sich nicht ABC, zu ABC gehört Clinch zu legen mit dem Präsidenten.
Ja, ABC gehört zu Disney und Disney vielleicht wollte dieser Streit nicht. Die haben auch andere Geschäfte, die wollten auch diese Optik nicht von einem Streit mit der Präsident, falls die dann also Kunden verlieren. Aber also ich glaube auch, dass ne, so Trump macht das auch eine Zeichen zu geben an Journalisten. Also man würde jetzt, also mindestens die Parent Companies, die Netzwerk, die Sender, würden vielleicht zweimal überlegen, ob die wollten tatsächlich eine sehr kritische Beitrag über den Präsident machen, weil was würde das dann bedeuten? Also würde das nochmal so eine Klage kommen? Also wollen die das riskieren? Also das kostet immer Geld. Also insofern, das ist auch eine Einschüchterung, nicht nur an ABC und CBS, aber an jeder Sender, an jede Zeitung, an jeder Journalist, der kritisch über Trump berichtet. Und deswegen, wenn wir weiter über den CBS-Fall reden, wir haben auch gesehen, dass der Tag nach dieser Ankündigung von der Vergleich hat Stephen Colbert, er ist der Host, der Moderator von The Late Show with Stephen Colbert, ein von die drei beliebten Late Shows in amerikanischem Fernsehen, hat einen Witz darüber gemacht, hat auch über diese Fall gesprochen als a big fat bribe oder Schmiergeldzahlung. Also insofern hat er einen Witz darüber gemacht, dass sein Sender macht ein Bribe, eine Deal mit Trump. Und vier Tage später hat CBS angekündigt, dass The Late Show mit Stephen Colbert wird in 10 Monaten seine letzte Sendung haben, dass es wird.
Er wird vom Sender genommen.
Genau.
Ende der nächsten Season.
Die haben dann erklärt, das ist rein finanzielle Gründen dafür, dass es stimmt auch, dass ne, in der Vergangenheit zum Beispiel als Johnny Carson, der ehemalige Moderator von der Late Show war, also man hat in diese Zeiten also 15 Millionen Zuschauer, also jetzt, es gibt drei verschiedene Late Shows und jeder hat nur vielleicht 2 Millionen, insofern, die bringen nicht so viel Geld rein mit diese Sendung, als die früher gemacht haben, also Leute gucken das nicht im Fernsehen oder die gucken das später online oder sehen nur die virale Clips, insofern, die verlieren Geld, damit sagen sie, aber das muss man sagen, der Timing,
ja, es hat ein Geschmäckle, auf jeden Fall.
Also und Stephen Colbert ist eine Kritik, also Komiker
eigentlich. Einer der schärfsten Kritiker auch von Trump.
Aber er kritikt auch, also hat immer Kritik für Biden, für jede Politiker. Also er macht Witze davon, es ist nicht nur Trump, muss man sagen. Also, und die anderen machen das auch. Also mal sehen, was passiert jetzt mit dem. Aber also es ist wirklich entweder ein Zufall, der Timing, oder also was für ein Zufall ist das? Also
Ja, Nachtigall, ich höre dir trapsen, würde man sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass, klar, man muss ja sagen, die Late-Shows, lineares Fernsehen insgesamt in den USA, wie auch bei uns in Deutschland und in Europa natürlich auch, verliert die Reichweite, es verteilt sich, der Kuchen wird verteilt eben auf online und so. Insofern kann man schon sagen, man hat Überlegungen vielleicht gehabt und ich glaube auch nicht, dass das innerhalb von 4 Tagen die Reaktion darauf war, nur weil er den eigenen Sender kritisiert hat, dass er dann vom Sender genommen wird. Aber Steve Colbert ist natürlich einer der schärfsten Kritiker. Man kann schon sagen, klar, dass da Überlegungen waren, ob man das Late-Night-Format, denn das Late-Late-Night, das danach kam, das Format, das hat man ja letztes Jahr auch schon abgesetzt mit James Corden, den man kennt von den Carpool-Karaoke-Videos. Insofern, vielleicht war es, Überlegungen gab es dazu schon, aber um wieder auf Trump und seine Siege in letzter Zeit zurückzukommen, dass Steve Colbert, der ja wirklich einer seiner schärfsten Kritiker war, jetzt demnächst oder immerhin erst im Mai des kommenden Jahres, aber trotzdem mit absehbarer Frist vom Sender genommen wird, das ist für ihn ein Sieg und hat es am nächsten Tag auch gleich triumphal
total
rausgehauen.
Auf Truth Social hat er gesagt, haha, also
tschüss. I love that.
Ja.
He got fired.
Ja, und er hat kein Talent und ne, soll er auch gehen, aber super. Also er hat das auch als Gewinn genommen und gezeigt. Insofern, also
es ist aber auch eine Zäsur, muss ich wirklich sagen. Ich war auch wirklich etwas geschockt, als ich dann, für mich, seit ich die USA kenne oder auch drüben war, gehört dieses Genre des Late Nights, das ist in Deutschland ja nie so erfolgreich gewesen, aber in den USA gehört das immer dazu, weil da eben auch die ganzen Promis immer hinkommen und ihre Filme und neuen Alben vorstellen und verkünden. Also das ne, das gehört schon dazu, dass das jetzt eingestellt wird. Und er wird ja nicht ersetzt, sondern das Genre wird komplett da eingestampft und eingestellt. Bin mal gespannt, wie das jetzt bei den anderen, ob die jetzt quasi Colberts Fackel weitertragen oder ob die dann auch irgendwann eingestampft werden.
Ich bin auch gespannt auf die nächsten 10 Monate von der Late Show mit Stephen Colbert. Aber weil er hat, ja, wer weiß, nicht zu verlieren und wird seine schärfste Kritik jetzt in die nächsten 10 Monate rausbringen.
Nochmal alles rausfeuern, was da geht. Ja. Aber wir waren eben bei, du hast das sehr gut zusammengefasst, finde ich, dieser Aspekt, dass Trump halt durch diese Klagen, und das ist sein Modus operandi auch schon früher gewesen als Geschäftsmann, wo er irgendwie Handwerker dann verklagt hat, wenn die auf irgendwelche Zahlungen pochten und gesagt hat, ja, versuch's doch, wir sehen uns vor Gericht. Und dann haben viele dann sind schon eingeknickt und haben gesagt, oh Gott, ich habe gar nicht die Kriegskasse, um jetzt hier eine große Gerichtsverhandlung auch finanziell durchzustehen. Diesen Modus hat Trump jetzt ausgeweitet und hat gleich auch schon nachgelegt vergangene Woche, denn es gab eine weitere Klage gegen ein Medienunternehmen. In diesem Fall auch so aberwitzige Summen in der Höhe von 10 Milliarden US-Dollar. Darauf verklagt Trump, und zwar das Wall Street Journal und Rupert Murdoch. Der Murdoch-Konzern steht dahinter, dem gehört das Wall Street Journal. Was interessant ist, denn Murdochs Fox News war ja im Prinzip das Sprachrohr lange Zeit für Trump und seine Basis. Und insofern ist das eine interessante Konfrontation, nennen wir es mal plötzlich. Also verklagt hat er das Wall Street Journal eben auf 10 Milliarden. Warum? Weil das Journal berichtet hat über einen Brief, den Donald Trump in einem Geburtstagsalbum für Jeffrey Epstein geschrieben haben soll. Da gab es eine Sammlung von mehreren Briefen und er hat ein Glückwunschschreiben dazugelegt, in dem er um das Schreiben herum die Umrisse einer nackten Frau gemalt haben soll.
Tja.
Das ist so der Punkt.
Absurd. Also es ist wirklich.
Ja.
Ach Mann, okay, ja.
Genau. Aber das bringt uns, und das ist dann die Überleitung jetzt zu unserem zweiten, wenn man so will, innenpolitischen Thema dieser Folge, nämlich der Fall Jeffrey Epstein.
Wo unsere zwei Themen treffen sich.
Da treffen sie sich. Wie gesagt, ob diese Klage wirklich so durchgeht, ob es dann wieder einen Vergleich geben wird oder wie auch immer. Auf jeden Fall distanziert sich Trump ja mit allem, was er hat. Und wo er kann von Jeffrey Epstein, der vor einigen Jahren eben noch ein Buddy war. Man verkehrte in denselben Kreisen, in der New Yorker oberen Schicht sozusagen. Aber Jeffrey Epstein ist jetzt zu einem Thema in der MAGA-Welt, in der Make America Great Again-Welt geworden. Warum?
Wer war Jeffrey Epstein? Also man hört diesen Namen jetzt überall. Erstmal muss man sagen, er war ein Sexualstraftäter, der in 2019 gestorben ist an Suizid, als er im Gefängnis war. Er war festgenommen, also nicht für das erste Mal, eigentlich das zweite, für den Missbrauch von Minderjährigen und zahlreiche Teenage-Mädels und Frauen, und dass er dann gesucht hat und dann also Angebote hat an seine reiche und manchmal sehr prominent und machtvolle Freunde. Also es gibt dann dieser Geruch, dass er hat zahlreiche, wie gesagt, Freunde auf einer Liste, also die, was man nennt jetzt die Epstein Files, also eine Liste von seinen Kunden, von seinen Freunden, wo in die MAGA-Welt der Verschwörungstheorie ist, dass es gibt zahlreiche Demokraten, prominente Demokraten auf dieser Liste, die Clintons zum Beispiel, aber andere Staatschefe und so weiter. Und über die Jahre, also ist diese Theorie aufgebaut, und Trump selber hat so Luft in die Flammen, wie sagt man, he fanned the flames.
Also Öl, wir würden im Deutschen sagen, Öl ins Feuer gegossen.
Okay, er hat viel Öl, also besonders letztes Jahr auf der Vorwahlkampf hat er gesagt, ja, wenn ich gewählt bin, dann würden wir das veröffentlichen, die ganzen Namen auf dieser Liste. Und dann in dieser MAGA-Welt unter seiner Unterstützer war viel diskutiert, also wie so häufig Verschwörungstheorie. Aber ne, also wie wir gesehen haben, vor ein paar Wochen gab es einen Streit über X zwischen Elon Musk und Donald Trump. Man hört in die Zwischenzeit, seit er im Amt ist, nicht so viel mehr über Epstein, der, wie gesagt, also in 2019 gestorben ist. Und plötzlich kam es raus in dieser Streit zwischen Musk und Trump, als Trump Musk geschrieben hat, also übrigens, hier ist eine Bombshell, eine Bombe. Trump ist auf dieser Liste. Also, und dann plötzlich fängt das wieder an. Wir müssen diese Liste veröffentlichen. Warum ist es noch nicht veröffentlicht? Wir wollen das sehen. Und plötzlich, statt wie in der Vorwahlkampf, als Trump gesagt hat, ja, wir machen das offen, also Pam Bondi, seine Leiterin der Department of Justice,
Justizministerin,
hat auch also ein paar also Maga-Influencer so im Weißen Haus eingeladen und die stand da mit einer Epstein-Files-Schild und hat gesagt, ja, es liegt auf meinem Schreibtisch, ich gucke das jetzt an und wir würden das veröffentlichen. Und plötzlich, nach diesem Streit mit Musk, sagt Trump, hey Leute, so langweilig, das ist in der Vergangenheit, warum diskutieren alle darüber? Es ist old news, also lass das gehen. Und das gießt, wie du sagtest, wieder Öl im Feuer, sodass, also es gab ein Streit dann zwischen in die MAGA-Welt über was passiert jetzt.
Und es ist natürlich auch eine Verschwörungstheorie, wo eine Menge juicy Details so zusammenkommen, wo man sich ja alles Mögliche ausdenken kann. Ne? Also reiche, mächtige Männer, irgendwelche Trips zu Karibikinseln, wo junge Mädchen, Prince Andrew ist da auch in diesem ganzen Sumpf irgendwie drin belastet.
Es ist bekannt auch, dass Trump war befreundet mit ihm
vor genau.
eine lange Zeit. Eigentlich gute Freunde, deswegen dieser Brief von der Wall Street Journal. Aber er hat auch dann ein Falling Out, er hat einen Streit mit ihm gehabt und hat dann auch irgendwann gesagt, ja, wir sind nicht mehr befreundet. Und das war's. Und ich finde ihm jetzt so gar nicht so gut einer Typ und kenne ihn nicht mehr und so weiter. Er hat sich von Epstein distanziert. Aber man muss auch sagen, diese ganze Thema, also Trafficking und minderjährige
Missbrauch, sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen.
Kinderpornos. Also wir haben schon in die QAnon-Welt gehört von Pizzagate, was hat uns persönlich getroffen, als wir in Washington gelebt hat und unsere Lieblings-Pizzaladen um die Ecke von uns sollte eine Kinder, also im Keller Kinder haben, die missgebraucht waren und Hillary Clinton sollten irgendwas davon wissen und so weiter. Eine ganz krasse Verschwörungstheorie. Das hat geendet mit jemandem, der von North Carolina in sein Auto gestiegen ist und bis Washington gefahren ist und mit einer Waffe und
um die vermeintlich festgehaltenen Kinder im Keller zu befreien. Also
genau.
Ein Beispiel dafür, was passiert, wenn Verschwörungstheorien dann plötzlich reale Konsequenzen haben.
Genau. Und jetzt hat diese Verschwörungstheorie echte Konsequenzen für Donald Trump. Weil man sieht für das vielleicht nicht das erste Mal, dass er ein Problem oder was seine Basis geärgert hat, war vielleicht vor ein paar Wochen, als er entschieden hat, diese Bunker-Busting-Bomb auf Iran zu lassen. Aber jetzt kommt das wieder so ein Punkt, wo er streitet mit die MAGA-Welt und hat sogar auf Truth Social, auf so einer Social-Media-Plattform auch geschrieben von einer Täuschung. Er hat gesagt, dass seine Unterstützer haben ein Stück von einem Drehbuch der Demokraten genommen und dass die haben, quote, und meine ehemaligen Unterstützer haben sich diesen Mist oder Bullshit komplett zu eigen gemacht. Er sagt, dass lass diese Schwächlinge weitermachen und die Arbeit der Demokraten erledigen. Denkt nicht einmal daran, von unserem unglaublichen beispiellosen Erfolg zu sprechen, denn ich will Ihre Unterstützung nicht mehr. Also das ist irgendwas, das ist eine.
Und das macht es interessant jetzt für uns wiederum, ne? Weil es ja das erste Mal, wie du sagst, ist, dass da so ein Riss, nicht in der kompletten Basis in seinen Unterstützern, aber zumindest, dass er sie oder Teile davon, die dieser Erzählung nachgehen, und das sind viele, weil er sie selber auch angefacht hat, wie du sagtest, dass er die als Schwächlinge bezeichnet, das ist was neu. Was immer felsenfest war, war die Loyalität Trumps zu seiner Basis.
Auf jeden Fall. Er ist wirklich treu zu seiner Basis, weil er schätzt diese Loyalität. Und jetzt sehen wir, dass er die kritisiert hat in die Öffentlichkeit, also Schwächlinge und so weiter. Also was die Konsequenzen davon sind, ob die einfach das ignorieren und weitermachen, ein bisschen wie mit der Iran-Fall. In der Iran-Fall haben wir gesehen, zahlreiche prominente Republikaner hat Trump kritisiert, sowie Marjorie Taylor Greene, ein großer Unterstützer von ihm und Abgeordneter aus Georgia. Und Tucker Carlson und Steve Bannon, seine Ratgeber, haben auch gesagt, das war eine
seine ehemaligen.
Ehemaligen. Also aber also immer noch manchmal, aber gut, also die haben das kritisiert als ein Fehler, dass er hat versprochen, dass er würde nicht wieder in diese Forever Wars eintreten. Aber irgendwie wie so häufig ist es jetzt vorbei und es ist Water under the dam, wie wir sagen. Es ist einfach, also der Vergangenheit und alle sind wieder on board. Ab seine Unterstützer aber können das ignorieren und einfach akzeptieren und ob die können das wirklich runterschlucken, dass kein Ergebnis von der Epstein-Files rauskommt. Also eigentlich, wenn man denkt, das ist, was diese Leute ärgert. Ich meine, so viel ist passiert in die letzten 5 Monate und das ist, was die Stroh, das der Kamillen, der Rücken von der Kamillen gebrochen hat. Also
Das muss man, glaube ich, übersetzen kurz, das Sprichwort: The straw that broke the camel's back. Ja,
genau.
also im Deutschen würde man sagen, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt,
Ja.
nicht der Strohhalm, der dem
Ja.
Kamel den Rücken bricht.
Weil alles anders kann die runterschlucken, aber die Epstein-Files, oh Gott, no. Also.
Na, es ist halt interessant, weil, wie gesagt, wir haben es deswegen auch aufgegriffen, weil vergangene Woche eben Pam Bondi, die Justizministerin, eben gesagt hat: Case closed, Deckel drauf, da ist nichts, wir haben alles untersucht, da gibt es nichts, das war ein Suizid. Das war ja auch Teil der Verschwörungstheorie, dass er eigentlich Epstein umgebracht worden sei in Wirklichkeit, und weil er eben so viele Namen auf seiner Liste hat und das gar kein Suizid war. Aber Pam Bondi hat da versucht, einen Deckel drauf zu kriegen, und das, ja, hat halt diese Wellen geschlagen. Und das Kuriose eben an dieser Sache ist, dass der Meister der Verschwörungstheorie, der immer so Ballons in die Luft setzt und guckt, na, vielleicht ist da was dran, vielleicht greifen das Leute auf, nämlich Donald Trump, der immer sagt, ne, von der gestohlenen Wahl bis was auch immer, Verschwörungstheorien gerne anfacht, dass der jetzt eine Verschwörungstheorie, die er auch selber, wie du sagtest, ne, im Wahlkampf, ja, die Liste, ich werde sie veröffentlichen, wenn ich im Weißen Haus bin und so weiter, die er selber mit angefacht hat, dass er die jetzt nicht los wird.
Ja,
Und dass seine
er hat sein Bett
Basis.
gemacht und jetzt muss er da rein liegen, sagen wir. He made his bed and now he has to lie in it. Also das ist,
Ich
also
glaube, man muss die Suppe jetzt auslöffeln, die er sich eingebrockt hat, würde man im
selber
Deutschen
schuld.
sagen.
Ja.
Ja, das ist interessant. Und wie du auch sagtest, dass gerade dieser Vorwurf, und ich meine, natürlich gegen Kinderpornografie und alles muss jeder und jede sein, da gibt es ja überhaupt gar keine Frage. Aber dass in der MAGA-Welt das ein gewisses Faszinosum fast schon zu sein scheint, und dann das gerade mit diesem Thema ihm da irgendwie auf die Füße zu fallen scheint, das nervt ihn kolossal. Man merkt das richtig. Also die Tatsache, dass er seine eigenen Anhänger teilweise eben beschimpft. Donald Trump hat dann zwar angekündigt, dass es jetzt Unterlagen aus den Anhörungen, der Beweisführung zwar geben soll, die veröffentlicht werden sollen, aber ob das genug ist, ob das dann wirklich alles ist, ob das dann reichen wird oder ob es überhaupt dazu kommen wird, nach wie vor ist das eine offene Frage. Bin mal gespannt, ob das dann ausreicht, da diesen Empörungssturm, den es in Teilen seiner Anhängerschaft gibt, zu beruhigen.
Es ist,
Interesting
ja, er
development.
kommt nicht weg davon, aber er versucht weg davon zu kommen mit verschiedenen Ablenkungen. Wie wir wissen schon, wenn Trump will nicht darüber was sprechen oder wollen alle ablenken von irgendwelchen Problemen, dann schlagt er irgendwelche total komischer, random Schlagzeile raus. Und ich würde sagen, er hat ja in der letzten Woche einen Vorschlag rausgehaut, dass vielleicht der Hoffnung war, dass es würde Leute ablenken lenken von die Epstein-Files. Und das war Coca-Cola. Alle lieben Coca-Cola. Alle trinken Coca-Cola. Also das ist wie so amerikanisch wie Apple Pie und Coca-Cola, sagt man immer. Und also er hat vorgeschlagen, dass Coca-Cola soll weniger Mais-Sirup, also diese süße Zeug, das in fast jeder.
Eigentlich in allem, was in den USA
Es ist in Brot, es ist in
verkauft wird
jeder.
als Nahrungsmittel.
Total. Also es ist wirklich überall. Und er hat vorgeschlagen, dass Coca-Cola soll das Rezept ändern und kein Mais-Sirup mehr benutzen, aber einfach normale Cane Sugar, wie sagen
Roher
wir,
Zucker.
roher Zucker. Also, und das ist eine große Kontroverse, weil vielleicht manche erinnern oder vielleicht gar nicht, in was war das, in die 80er, die haben ihre Rezept geändert und alle sind ausgeflippt. Und Leute, ich kann erinnern, eine Nachbarin von uns hat so ihre ganze Garage voll mit Coca-Cola, weil sie liebt das so sehr, dass sie wollte nicht die neue Coca-Cola, aber die alte und hat so 8 Palette davon gekauft. Und so, es gab so eine krasse Outcry, dass die haben sogar das, also, they brought it back, die haben das also
Ja, als
rückgebracht
Classic, als
als
Co-Classic.
Classic, genau.
Ja,
Und dann irgendwann haben die einfach
Originalrezept.
die neue einfach vergessen.
Ja,
Und
ich glaube, in der Tat ist das interessant, denn Mais-Sirup, also Corn Syrup, ist ja eigentlich auch etwas, was die Anhänger von Trump viele im Mittleren Westen produzieren. Und wenn er sich dagegen stellt, frage ich mich auch, ob die das gut fanden, dass er jetzt plötzlich für Rohrzucker ist. Aber man fragt sich schon, was reitet denen da plötzlich das Rezept für die Brause eines Getränkeherstellers anzugehen? Das wäre so, als würde, keine Ahnung, der Bundeskanzler Friedrich Merz jetzt plötzlich irgendeiner Biermarke hier in Deutschland vorschlagen, aber benutzt mal ein bisschen mehr Hopfen oder weniger. Also wo du denkst, hast du nicht andere? Aber es ist...
Die Welt brennt und wir reden jetzt über das Rezept von Coca-Cola.
Ja, wir tun es ja auch an dieser Stelle. Ja. Also insofern, es ist, man muss, ich glaube, wir sollten eine neue Rubrik einführen in diesem Podcast am Ende jeder Folge. Die Nebelkerze der Woche.
Nebelkerze?
Nee. Nebelkerze. Smokescreen würde man im, also Blendkandel.
Four-Candle.
Nee, keine. Ja, was ich übersetze, ist die Four-Candle, aber es ist eine Rauchgranate. Also, dass man quasi einen Rauch kreiert, der etwas abschirmt, was dahinter abläuft. Ja. Und, ja. Und das ist, glaube ich, in diesem Fall tatsächlich so. Ob es jetzt, was ich, das haben wir ja immer wieder, will Alcatraz, das Gefängnis in San Francisco auf der Insel, wieder eröffnen. Dann reden auch alle erstmal darüber in der Zwischenzeit. Passieren aber eben andere Dinge im Hintergrund, worüber dann nicht mehr so geredet wird. Ja. Und ich glaube, diese Rezepturänderungsvorschläge fallen in diese Kategorie. Ja.
Aber eigentlich, dieses Mal war das gar nicht nötig, weil es gab so eine Ablenkung. Das hat gar nichts zu tun mit Trump. Eigentlich hat das mit irgendwas, das heißt ein Kiss-Cam zu tun. Und ich finde es total faszinierend, wie es hat Schlagzeilen gemacht, nicht nur in die USA, aber überall in die Welt.
Weltweit, ja.
Die Coldplay-Konzert in Boston letzte Woche, da gibt's das Band hat ein, was man nennt manchmal ein Kiss-Cam. Das ist, wenn man auf einem Baseballspiel ist oder ein Basketballspiel.
Das gibt's bei jeder großen Sportart, Sportveranstaltung.
Machen die das hier in Deutschland?
Nee. Okay. Nee, ich glaube, das würden alle sich peinlich berühren.
Aber ja. Die finden dann, die haben einen Kamera und die finden dann Leute, die sehen aus wie ein Paar und dann machen diese Kisscam, eine Küsskamera auf dieses Paar und alle jubeln und dann die küssen einander und dann alle jubeln und dann finden die eine andere Paar in die ganze Crowd und es scheint, die machen das bei Coldplay-Konzerte, dass Chris Martin, der Leadsinger, sucht ein Paar aus die ganze 60.000, die da sind oder so, und dann singt ein Lied für dem. Ein Paar, das sieht aus wie, die haben eine romantische Date-Night gemacht da. Und er, Coldplay hat dann bei diesem Konzert, die haben ein Paar gefunden. Das sah sehr, sehr süß aus. Die haben
eng umschlungen,
geknuddelt oder, die waren zusammen, eng zusammen und sah aus wie eine süße Paar und plötzlich die Frau hat ihre Hände über ihr Gesicht gemacht und hat sich umgedreht und der Mann ist plötzlich runtergegangen und
aus dem Bild gesprungen.
Aus der Bild. Und alle haben gelacht und Chris Martin, der Leadsinger, hat gesagt, entweder ist es eine Affäre oder die sind wirklich nur schuchtern. Und jemand hat das gefilmt
eine Affäre.
Und auf TikTok gestellt. Und das ist dann also 70 Millionen Mal gesehen oder irgendwas. Und alle reden nur davon jetzt. Also es ist wirklich eine Sensation geworden. Also der Geschichte ist jetzt, ne, so, wer sind diese Leute? Klar, in diese Zeiten kann man in 2 Sekunden jemand sagt, oh, der kenne ich.
Ja, der Mann war der Vorstandsvorsitzende einer Softwarefirma für Datenanalysen und er ist jetzt zurückgetreten. Also er hat seinen Job verloren schon. Also
hat auch seine Frau verloren, gehe ich davon aus. Also es kam raus, dass er war verheiratet und hat Kinder. Die Frau habe ich irgendwie gelesen, dass sie ist getrennt von ihrem Mann, aber auf jeden Fall gibt es Konsequenzen, echte Konsequenzen für diese.
Aber ich glaube, die Tatsache, dass dieses Thema so in den USA Thema geworden ist, viral, ist, glaube ich, auch der Tatsache geschuldet, dass die Menschen eine gewisse Ablenkung vielleicht genießen.
Absolut. Leute wollen nicht mehr, also 10-mal am Tag irgendwelche Schlagzeilen, irgendwelche schlechte Nachrichten, furchtbare Bilder und irgendwie, obwohl das war auch also nicht eine gute Nachricht, dass jemand eine Affäre hat, die arme Frau.
Das muss man sagen. Bitter gelaufen für
alle
also Beteiligten.
Die Memes im Internet sind zum Schreien und sogar ein von einer Baseballspiel in Philadelphia, wo der Maskottchen haben sich ein bisschen getan, als die waren, dieses Paar. Und die sind, was waren die Maskottchen? Die waren diese große grüne Charakter und haben sich genau umgedreht.
Ja, einer lustige, es zeigt aber auch, Jeff, du sagst immer, dass Schadenfreude, dass es ein deutsches Wort ist, ja, ist sehr bezeichnend. Ja. Aber offensichtlich gibt es das auch in den USA.
Amerikaner lieben Schadenfreude. Also es ist jetzt ein Teil von der englischen Vokabel geworden.
Das deutsche Wort, ja, in der Tat. Ja. So, und mit dieser Geschichte verabschieden wir uns für die heutige Folge und wir verabschieden uns auch in eine kleine Sommerpause, die wir machen. Die nächste reguläre Folge von Amerika, wir müssen reden, kommt dann nach den Sommerferien am Montag, den 1. September, passendes Datum, Labor Day auch in den USA, dann sind wir wieder da. Natürlich werden wir unsere Mikrofone immer und überall dabei haben, sollten sich also dramatische Vorfälle ereignen in den USA oder etwas Großes passieren, werden wir natürlich in Sonderfolgen darauf eingehen, aber wir machen jetzt für die regulären Folgen von Amerika, wir müssen reden, wie gesagt, eine kleine Sommerpause. Wir überbrücken das aber in gewisser Weise mit den Folgen eines Podcasts unserer Kollegin Nele Dehnenkamp, der heißt Haft und Liebe. Da geht es um die Geschichte einer amerikanischen Familie in einem Gefängnis in den USA und die Beziehung auch, also eine Art Justizdrama, auch als Überbrückung sozusagen. Und ich habe noch etwas im Angebot zum Überbrücken, nämlich viele von euch haben ja die Dokumentation, die wir für die ARD fürs Erste gemacht haben, mit Jeffs Familie, unserer Familie in den USA in den vergangenen Jahren gesehen, mit Trump und meinem Schwiegervater, deinem verstorbenen Papa. Und die Kollegin, mit der ich diese Filme gemacht habe, die Co-Autorin Birgit Wernke, sie und ich haben jetzt zum ersten Mal einen Film in Deutschland gemacht. Und zwar wird der am 25. August um 20.15 Uhr im Ersten laufen, direkt nach der Tagesschau. Und der heißt Merkels Erbe, 10 Jahre, wir schaffen das. Wir schauen zurück auf den Flüchtlingsherbst, Spätsommer von 2015 und die Entwicklungen, die daraus gefolgt sind und was sich verändert hat in diesem Land, was tatsächlich vielleicht geschafft wurde oder eben auch noch nicht geschafft wurde. Ein kleines Resümee ziehen wir da. 10 Jahre, wir schaffen das, Merkels Erbe, in der ARD-Mediathek natürlich, aber eben kleiner TV-Tipp an dieser Stelle am 25. August in der ARD. Schaut doch mal rein. Und wie gesagt, wir sind dann am 1. September wieder regulär für euch da. Bis dahin sagen wir Tschüss, vielen Dank, habt einen tollen Sommer, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
Und schöne Sommerferien.
Und wer jetzt noch einen Podcast hören will, für den haben wir ja auch noch einen aktuellen Tipp aus der ARD Audiothek.
Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Es gibt viele Mythen darüber, wie groß der Einfluss von Geschwistern auf unsere Persönlichkeit und unsere psychische Gesundheit ist. Zum Beispiel heißt es ja oft, Erstgeborene sind vernünftig und möglicherweise unglücklich, Sandwich-Kinder gehen immer unter und Einzelkinder haben ein schlechtes Sozialverhalten. In der neuesten Folge unseres Wissenschaftspodcasts Synapsen haben wir uns diese Mythen mal genauer angeguckt und einige Überraschungen erlebt. Wie prägen uns unsere Geschwister? Ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.